Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Muy buenas a todos. Tiki-Taka ist zurück. Ich sehe hier einen jubelnden Alex Troika natürlich, wie immer im Tiki-Taka-Shirt. Ihr habt es ja mal im Video gesehen. Ich glaube, der trägt gar nichts anderes mehr. Aber Tiki-Taka ist zurück. Wir machen hier eine WM-Halbzeitpause. Und wenn ihr die Folge hört, läuft bestimmt schon die erste Achtelfinalpartie. Es ist Samstagnachmittag. Es ist kalt draußen. Alex und ich haben Bock, mal wieder was aufzunehmen. Das machen wir jetzt schnell. Reden ein bisschen über die Gruppenphase und was es sonst so an Prognosen gibt. Wir haben ein paar Fragen bekommen und Input. Danke schon mal an den Max, an den Fabian, den Simon und ja, werden einfach nur mal ein bisschen lockerer heute reden. Ich glaube, so viele La Liga-Themen haben wir da nicht, aber wir schauen mal, was uns so einfällt, oder Alex?
Servus, Grüße. Servus. Wir haben ja wieder Bock aufzunehmen. Ja, ich mit dir Bock schon, aber aufnehmen an sich bräuchte ich jetzt nicht unbedingt.
Hast du so viel gehabt, ein bisschen zuletzt?
Du kennst mein Pensum, ne? Ja, bei Talk und Tipps, dem Podcast alle zwei Tage. Also ich habe heute eh schon eine Folge aufgenommen. Ich hätte gestern eine aufgenommen, jeweils das Achtelfinale besprochen. Mhm. Gruppenphase war alle zwei Tage. Also mir ermangelt es nicht an Podcast-Recording. Mhm. Du hältst dich natürlich zurück. Du hattest einen verrückten Tag, einen 24-Stunden-Stream. Über den sprechen wir später, weil da will ich alles dazu wissen. Ja. Ja, und ich bin mir sicher, die Hörer wollen auch wissen, wie es dir erging. Also klar, einige haben es geschaut, aber man will ja den Blick hinter die Kulissen quasi und hören, wie es dir so erging. Darüber sprechen wir. Also du hattest deinen XXL-Tag, aber ansonsten, du chillst halt während der WM, ne?
Ja. Ja, man kann es eher als chillen bezeichnen, als jetzt mega viel Arbeit. Wir haben bei Real Total trotzdem noch unsere paar Artikelchen und wie dann, was für sich die Brasilianer gespielt haben und wie viele Minuten dann Modric gespielt hat. Aber das ist alles natürlich auf einem niedrigen Niveau. Trotzdem wird es auch bei uns nicht langweilig. Gestern gab es diese Staatsanwaltschaft, lehnt diese Beschwerde ab über diese rassistischen Äußerungen beim Derby. So, es gibt immer irgendwelche Aufregerthemen und Dinge, über die man berichten kann. Aber ich glaube, das kann man jetzt nicht vergleichen mit irgendwie alle zwei Tage Podcasten, wenn du heute sogar schon wieder hast, da gab es bestimmt auch wieder Prognosen dann für die komplette Runde oder ist das immer nur so spielweise heute die beiden Partien?
Pro Runde, ja. Achtelfinale haben wir jetzt jeweils besprochen. Aber ja, von daher, ich bin voll im Saft, was hier WM-Besprechung etc. anbelangt. Wollen wir ja auch im Fokus stellen, ne? Grundsätzlich ein bisschen auch über die WM sprechen.
Ja, es gibt ja auch speziell bei Deutschland, bei Spanien ein bisschen was zu bereden und wie gesagt, wir haben da auch Fragen, auch zum Schiedsrichter-Thema, das finde ich dann auch interessant, was auch da du dann noch dazu sagen willst. Wir müssen auch noch einen neuen Patreon begrüßen, das ist der Pancho Villa, der war bei meinem 24-Stunden-Stream auch oft und viel dabei und hat so gemeint, so dabei, währenddessen hat er endlich mal sich dazu durchgerungen, sich dann auch mal anzumelden bei Patreon, der ist seit 30 Jahren Madridista aus Duisburg, also vielen Dank, dass auch du uns jetzt unterstützt und supportest. Habe ich eben bei dem 24-Stunden-Livestream vergangenen Samstag auf Sonntag, also heute eine Woche her, viele Leute von Tiki-Taka auch aus der Community in den Kommentaren gesehen. Wir hatten ja auch noch später nachts um, wie Uhr war das dann? 5, glaube ich, eine Tiki-Taka-Talk-Runde, wo dann der Lukas dabei war, Niklas, Michael, ein neuer Barca-Fan und der Florian, leider Marcel und Berkan haben es nicht geschafft, aber das war auch eine witzige Runde. Kann man sich auch nachträglich alles anschauen. Schauen, Alex, du hast ja da dann schon wieder geschlafen, du hast ja vorher deinen Dienst getan.
Ich habe vorher meinen Dienst getan, vor allem konnte ich wegen dir schlecht schlafen.
Ne? Was? Hast du nicht gedacht? Mitleid gehabt?
Weiß ich nicht, was in meinem Kopf vorging, aber ich konnte wirklich schlecht einpennen. Also ich war da noch zu aufgedreht, weiß ich jetzt nicht, aufgedreht, aber einfach.
Von deinem Quiz-Sieg hier, Triumph.
Von meinem Quiz-Triumph. Nee, weiß ich nicht, aber irgendwie, ich konnte nicht so, mein Schlafrhythmus war ein bisschen gestört, meistens gehe ich ja so, also mein Schlafrhythmus ist ja so nur 1 Uhr ins Bett roundabout und dann so bis 8:30, das ist so immer mein Rhythmus. Und der wurde dann natürlich gestört durch diesen Auftritt, wann war ich daheim, 2:30? Später sogar, ne? Später. Bis wir heimgelaufen sind, das hat sich ja 25 Minuten gezogen oder so.
Dass ihr da kein Taxi genommen habt durch die Kälte.
Ist ja wurscht, aber auf jeden Fall. Und dann kommst du ja heim, gehst ja nicht sofort ins Bett, ne? Du musst erst mal runterkommen, bis ich aufs Twitter rumgelesen und so. Und dann, bis ich im Bett war, war wahrscheinlich 3:15. Und das mag ich irgendwie nicht. Das ist mir dann zu spät ins Bett gegangen. Also 1 Uhr klingt komisch, aber 1 Uhr ist mein Ding. Das ist ja für viele auch sehr spät, aber das ist mein Rhythmus. Aber dann 3 Uhr und dann vor allem bis um 10 Uhr oder so versucht zu pennen, aber so richtig ging es nicht, aufgewacht in der Nacht und einmal in der Früh, weil es laut war.
Und so einem Samstag, da bist du doch schnell mal irgendwie
aufgewacht. Ja, trotzdem irgendwie, ich war dann groggy auf jeden Fall in der Früh. Also irgendwie um gefühlt 10 Uhr oder so aufgewacht. Und groggy gewesen und müde gewesen. Ich habe mich noch ein bisschen gefühlt, wie als hätte ich Super Bowl durchgeschaut, ne? Wo man dann immer gefühlt 6 Uhr im Bett ist. Ja. Und dann ist ja immer der ganze andere Tag im Arsch. Und das mag ich gar nicht, dieses Gefühl, so schlapp sein und übermüdet und quasi, und du hast nicht dann geschlafen, wenn du musstest. Ne? Ja. Und deswegen bist du schuld. Ja.
Sorry, aber du hast ja auch noch Leistung gebracht. Also für diesen 20 teilweise sehr geilen Quizfragen, das könnt ihr euch nachträglich anhören oder anschauen nochmal auf meinem YouTube-Kanal, hast du ja auch die meisten beantwortet mit
12. War auf jeden Fall witzig. Ich bin ja eh großer Quiz-Fan von euch. Hat großen Spaß gemacht.
Das habe ich
schon.
Ja noch nie gehört.
Das schon, aber wie gesagt, ich habe einfach ein bisschen komisch gepennt und schlecht. Deswegen ziehe ich auch den Hut vor all denjenigen, die da nachts auftreten, ne? Vor allem unsere Patreons, also da um 4 oder 5 oder so auftreten. Wow, das könnte ich nicht. Also hättest du mich dahin bestellt, hätte ich gesagt, nee, vergiss es.
Manu Thiel hat mich gleich gebeten, ach komm, mach nachts, ich guck da eh irgendwelche Wrestling Survival Series, der kam dann um 4. Wir hatten auch dann, als ihr gegangen seid, um kurz nach 2 irgendwie Real Total Sitzung. Gut, die 3 waren dann auch schon, hat man gemerkt, ein bisschen müde. Aber ja, irgendwie habe ich durchgehalten und dann gab es tatsächlich auch 2 Zuschauer, die haben mit mir durchgeschaut. Also der David, der unterstützt mich da so ein bisschen technisch, mit dem hatte ich zwischendurch auch telefoniert und dann gab es noch einen Moritz, mit dem habe ich dann auch noch zwischendurch gezockt ein bisschen FIFA und die blieben echt die 24 Stunden und da nochmal, falls ihr das hört, großes Gracias, hat mich mit durchgezogen, aber es waren immer irgendwelche Leute da. Jetzt nie 100 Leute, aber auch nachts immer mal, dass man gemerkt hat, da kommentiert noch einer irgendein FIFA-Spiel und irgendwie... Interessante Erfahrung brauche ich jetzt erstmal wieder nicht, aber hat auch viel Spaß gemacht, viele Gäste, wie gesagt, ihr könnt euch gerne auch die Interviews nochmal mit Ralf Gunisch, Uli Hebel, Andres Salazar und so weiter von The Zone anhören oder eben auch die Talks bei Tiki Taka, hier die Quizrunde mit eben Alex Fipsi und Max und viel Witziges dabei, am Ende ein bisschen die Energie vielleicht nachgelassen bei den WM-Spielen, speziell Spanien, Deutschland, so da hat man so sich gehofft, komm, pfeif ab, ist egal, ob jetzt die Lücke der Füllkrug das Ding noch macht oder nicht, pfeif einfach ab, dann ist ja auch bald Schluss, aber ich hab's überlebt, ja.
Wie viel Kaffee oder Red Bull oder was auch immer hast du getrunken?
Energy Drinks? Ich bin eh kein Kaffeetrinker, außer mal so beim Brunch und Cappuccino. Deswegen gab's 3 Energy Drinks. Red Bull gut, Monster gut und der Rockstar war irgendwie ziemlich eklig. Also waren es im Endeffekt dann so 2,5. Aber ja, irgendwie ging's noch ein Iskender gegönnt dann. Das hat dann auch nochmal Power gegeben auf den letzten, bisschen Power gegeben.
Hättest vielleicht mehr essen und trinken sollen, ne?
Ich hatte ja
zu den Mixel und Fipsi gesagt, als wir kamen, ich hätte erwartet, dass du irgendwie dir Sandwich geschmiert hast oder so, dass die quasi in der Küche bereit liegen für die wenigen Pausen, die du machst, dass du nur rüberspringst, kurz was essen kannst und weiter geht's. Also du hast ja nichts vorbereitet gehabt zu essen. Und man braucht ja Energie, sei es Getränke, sei es Essen. Ne? Man kennt es ja, wenn man beispielsweise in der Schule oder im Studium viel lernt, warum gibt es ein Studentenfutter? Naja, weil man einfach irgendwie Energie braucht. Und sei es Nüsse, sei es ein Sandwich, sei es Gummibärchen, ist ja wurscht. Da hattest du irgendwie nichts. Also du hast es dir auch irgendwie schwerer gemacht nochmal, ne? Ist ja eh schon hart, das einem zumuten, aber dann ohne Essen und Trinken. Tour de Force à la Kern.
Zum Mädchen Gurke noch gegessen und ihr habt ja auch ein paar Chips übrig gelassen, zum Glück. Aber ja, damit hält man jetzt auch nicht um die 24 Stunden aus. Wie gesagt, der Iskender war eine ziemliche Erlösung am Ende. Noch ein Pide dazu, um auf den Mindestbestellwert vom Chesme zu kommen. Also das hat sich dann auch gelohnt. Aber ja, ich war dann froh, als es wirklich geschafft hat. Als ich diese Wettschulden abgebaut habe, wie gesagt, Ende Januar hat mich jemand auf Twitter gefragt, der Piki, von wegen, hey Nils, wenn Real die Champions League gewinnt, machst du dann auch einen 24er? Habe ich gerne eingeschlagen, weil der Preis war es wert, La Decimo Quarta. Aber wenn mich das jetzt wieder jemand fragen sollte, ich glaube, so leichtfertig. Höchstens bei der Copa del Rey schlage ich ein, weil das ist noch unwahrscheinlicher, dass Real die gewinnt.
Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei.
Nein, werde ich
nicht. Oh wei, oh wei, oh wei.
Falls jetzt Tweets regnen wird oder so.
Ich könnte mir vorstellen, dass es ein paar gibt, ja,
tatsächlich. Die es drauf anlegen, ja. Und jetzt sitzen wir hier an einem Samstagnachmittag, haben die Vorrunde der Weltmeisterschaft mehr oder weniger schadlos überstanden. Ich muss fast sagen, ich habe weniger Spiele gesehen, als ich gedacht angekündigt habe. Ich war dann doch irgendwie öfter mal unterwegs, mal Weihnachtsmarkt hier oder so. Also ich dachte irgendwie, ich werde 95% locker sehen. Am Ende waren es jetzt vielleicht nur 85%.
Ja gut, aber mit Kind und Kegel verwundert das ja eher weniger.
Ja, das habe ich unterschätzt vielleicht ein bisschen.
Das ist ja genau das, ne? Mit einem Kind verändert sich ja eh die Perspektive. Ich habe 100% der Spiele bisher gesehen.
100?
Ja, natürlich, ich schaue jedes Spiel.
Alter, Hut ab, ey.
Ja, Magenta nebenbei. Ja. Ja, dann kannst du auch parallel gucken. Links der Fernseher, rechts mein 23-Zoll-Bildschirm, mein zweiter. Und dementsprechend auch jetzt die während des dritten Spieltags logischerweise die Parallelspiele. Zweimal zwei oder dreimal war ich bei Freunden, da waren dann logischerweise auch zwei Fernseher aufgebaut, also zumindest an dem einen Spieltag, wo es dann möglich war, oder wo die parallelen Spiele so waren. Also von daher, ja, ich habe wenig überraschend jedes Spiel geschaut und natürlich wird das jetzt nicht weniger. Also naja, logischerweise ziehe ich das jetzt durch, jetzt gibt es ja eh keine Parallelspiele mehr. Also von daher,
jetzt ist K.O.
ich bin voll in der WM drin.
Krass. Ja, ich fand auch die Konferenz eigentlich ganz gut gelöst, aber du hast trotzdem immer noch die Einzelspiele geschaut. Also ich finde es ganz
spannend. Ja, ich bin ja kein Konferenzfan, weil da sehe ich ja, kriege ich ja von den Spielen zu wenig mit. Also du kriegst ja nur die Tore mit, aber ich will ja auch wirklich da hingucken können, wann ich möchte. Ich will ja sehen, ob die einen drücken und die anderen nicht und mauert Uruguay wieder. Also ich will ja wirklich auch was vom Spiel mitbekommen, damit ich auch da natürlich auch inhaltlich drüber sprechen kann für Talk und Tipps, aber auch grundsätzlich, weil mich das immer so interessiert. Ist auch bei Champions League so, ich habe dann immer zwei Bildschirme nebenan und immer das coole Spiel versuche ich immer live zu schauen. Also wenn da Bayern bei, weiß ich nicht, Tottenham Hotspur spielt oder so. Nein, jetzt allgemein oder Real jetzt bei Inter oder so, habe ich immer auf einem Bildschirm und nicht hier die Achterkonferenz, weil da kriege ich von den Spielen ja gar nichts mit. Deswegen, ich bin Fan davon, zwei Bildschirme gleichzeitig zu gucken. Ich mache das persönlich,
Beide Gehirnhälften da drin. Ja, was haben wir alles gesehen? Wir haben eine historische Gruppenphase erlebt, denn es gibt das erste Mal jetzt seit 1994 kam es dazu, dass kein einziges Team die 9 Punkte eingefahren hat. Also keiner hat die 3 Siege, das gab zuletzt 794, damals aber noch mit viel weniger Teilnehmern. Ohnehin sind nur 5 Mannschaften bisher ungeschlagen. Bei den letzten 3 Weltmeisterschaften waren es immer jeweils 9 Mannschaften, die ungeschlagen durch die Vorrunde sind. Also Niederlande, England, USA, Marokko und Kroatien da jetzt dabei. Ja, jetzt hat da gestern auch noch irgendwie Brasilien dann gepatzt und irgendwie weiß ich jetzt nicht, was man so bisher von der Weltmeisterschaft halten soll. Klar, Frankreich und Brasilien, wenn die wollen und Gas geben, dann kommen die auch immer noch zu einem Tor irgendwie. Aber bisher ist es noch, es gab spektakuläre Spiele, gar keine Frage. 3:3 hier und 3:2 da. Aber hier und da war es oft noch ein bisschen sparsam oder Handbremse, dass dann doch vielleicht hier und da Energie gefehlt hat oder die Temperaturen zu schwierig waren und man dann doch eher leichte Kost bisher hat. Oder was ist so dein erstes Fazit?
Also zum einen gab es viele Überraschungen, das ist das eine Fazit, viel Drama, das hätte ich so nicht erwartet und das spielt ja dem in die Karten, was du gesagt hattest, von wegen keine Mannschaft hat 3 Spiele gewonnen. Klar, das lag dann zumindest bei 3 Mannschaften daran, dass sie schon durch waren, also Brasilien, Frankreich, Portugal, die konnten dann schon, haben dann so viel rotiert, dass es auch wurscht war und die Mannschaft war nicht eingespielt, das spielt auch mit in die Karten, aber grundsätzlich, es gab mega Überraschungen. Japan ist die eine, auch wenn wir sie ja gecallt haben so ein bisschen oder es weniger überraschend war, weil ich jetzt mir vorstellen konnte, dass einer der Großen auf der Strecke bleibt, aber dass dann auch noch Südkorea weiterkommt und Australien und Polen, die ja eigentlich auch sehr schwach waren, gut, die sehr viel Glück hatten, das sind dann schon viele Underdogs. Senegal ohne Mané, genau, da hatte ich auch Ecuador auf dem Schirm. Ohne Mané ist auch ein tolles Achievement. Von daher Marokko in der super engen Gruppe sich da durchgesetzt mit 7 Punkten auch, die ja die Gruppe sogar gewonnen haben. Das war ja auch erstaunlich. Von daher, ja, doch einige Überraschungen und von daher eine sehr, sehr, sehr knackige WM. Aber klar, manche Spiele waren eher ein bisschen vom Niveau her auch überschaubar. Also was die Niederlande gezeigt hat bisher, war sehr bieder. Klar, die Engländer tun nur das Nötigste. Die Spanier haben sich jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert. Die Deutschen haben enttäuscht. Also auch viele Negativenttäuschungen und Negativüberraschungen gab es natürlich auch einige, ja.
Ja, das meinte ich so. Es ist immerhin dann auch eben eine ausgeglichene WM, Überraschung, Enttäuschung hier, weil man hat 7 Gruppen, wo 3 der 4 Teams mindestens 4 Punkte haben. Also nur die Gruppe mit England, USA war da ein bisschen weiter auseinander. Also das zeigt, dass irgendwie dann die Großen nicht immer voll fokussiert oder mal ein bisschen schwächeln. Und ohnehin dann eben auch jetzt eine K.O.-Runde mit 2 Afrikanern, 3 Asiaten, 2 Südamerikaner, nur 8 Europäern dabei. Ist schon auch irgendwie spektakulär und bunt und irgendwie Ghana hat ja auch Bock gemacht, auch wenn die eben dann noch ausgeschieden sind, aber so war die Vorrunde jetzt, wie gesagt, interessant ein paar, aber da muss man eben dann auch vielleicht primär erstmal reden, dass ein paar Favoriten da sehr enttäuscht hatten. Ich weiß nicht, wer jetzt alles hier Dänemark als großen Geheimfavoriten gehandelt hat. Ich glaube, Belgien hatten schon viele raus, von wegen, dass die vom Alter her ein bisschen drüber sind und Hazard sowieso nicht mehr in Topform. Und wenn dann auch noch Courtois ab und zu mal daneben greift, dass auch da dann, und ich meine, was hat Lukaku da im letzten Spiel gemacht? Irgendwie seine 3-4 Mega-Dinger verballert. Also Belgien hat mich da jetzt nicht groß enttäuscht, weil ich jetzt auch nicht primär gerechnet hatte, dass sie mega weit kommen, aber Platz 3 ist schon trotzdem auch irgendwie blamabel, wenn wir gleich mit den anfangen, Belgien. Was meinst du?
Ja, Courtois komisch, ne? Seine Form völlig verloren, hat ja schon in der Hinrunde, nicht ganz so gut ausgesehen. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen es war, aber in irgendeinem Ligaspiel für Real da auch, ja, gepatzt ist immer so ein großes Wort, aber ne, nicht gut ausgesehen. Und seine Form komplett verloren. Also bei das war nicht Courtois-mäßig wie letztes Jahr, als er sie im Champions League-Spiel da, im Champions League-Finale da zum Sieg geführt hat, mit unglaublichen Paraden und auch auf dem Weg dahin. Dann mit Abstand ja der Welttorhüter geworden, völlig zu Recht. Und diese Form völlig verloren. Und ja, wenn du dann einen De Bruyne hast, der da ein bisschen, ich sag's jetzt mal, im Doppelpass-Stil ein bisschen wie Falschgeld rumläuft. Also wirklich schwach fand ich ihn auch und wird wenig gemacht. Und vorne Lukaku, klar, kam aus einer Verletzung, aber das ist ja abgrundtief schlecht. Und dann Hazard in 2 Spielen von Anfang an, das ist ja völlig unerklärlich. Der spielt seit 3 Jahren keine Rolle bei Real Madrid und plötzlich ist er gesetzt. Im letzten Spiel dann nicht mehr, dann hat er es erkannt, Martinez, aber auch davor, also auch die Zusammenstellung der Mannschaft, die Einzelspieler, das hat von hinten und vorne nicht gestimmt und von daher unglücklich ausgeschieden, weil Lukaku muss ja nur einen machen, dann sind sie weiter. Ja. Aber unverdient war es natürlich nicht. Also Belgien war schon sehr, sehr enttäuschend, klar.
Ich fand nur eigentlich fast noch enttäuschender, weil für mich eben der Geheimfavorit so ein bisschen Uruguay war, weil die so eine Truppe haben aus jungen, heißen Kickern und irgendwie alten, abgezockten, erfahrenen Typen, dass die irgendwie viel mehr mit viel mehr Power antreten. Deutschland hat auch enttäuscht, ja, aber die hatten zumindest noch ein paar Chancen und hier und da auch viel Pech und bla, kommen wir gleich noch zu. Aber Uruguay, wie die so anfangs an die Kette gelegt wurden, irgendwie teilweise Angsthasenfußball, erstmal nur den Punkt halten. Klar, Portugal auch wieder Pech mit dem Elfmeter, aber irgendwie, wow.
Das ist es halt, ähnlich wie bei Belgien. Super unglücklich, weil dir fehlte ja nur ein Tor bei beiden und die Elfmetersache Elfmeter bei Uruguay, also den sie gegen sich bekommen haben, der war ja dann auch ausschlaggebend oder eben den, den sie hätten bekommen müssen, aus meiner Sicht, an Cavani, auch den an, wer war der andere, Darwin hätte ich auch gepfiffen in Realgeschwindigkeit. Ich war bei beiden in Realgeschwindigkeit, oh, das ist Elfmeter. Also sehr unglücklich, aber auch irgendwo verdient, weil sie zu wenig gemacht haben, weil sie schwach als Mannschaft waren. Also die ersten beiden Spiele, Uruguay da wirklich viel zu wenig gemacht. Taktisch, wie gesagt, immer nur so ihren Abwarten und Konterfußball, fußballerisch war das ja, das war ja Getafe der WM so ein bisschen, aber das negative Getafe, ja wirklich halt super wenig Fußball und nur Mauern und Bolzen und Holzen, das ist mir eh sehr zuwider, von daher schade. Mein Geheimtipp, den ich hatte sie ja bis ins Halbfinale getippt. Same. Aber das ist so in einer sehr machbaren Gruppe nach wie vor mit Ghana und Südkorea, ey, da muss dein Anspruch einfach sein, da weiterzukommen und mehr als 2 Türchen zu schießen. Ja. Also das war die
so
falsche Herangehensweise.
So gut war Portugal jetzt auch nicht. Also
genau, das war die falsche Herangehensweise. Da sind sie auch selbst schuld, wenn auch irgendwo sehr unglücklich. Ja. Genau wie bei Deutschland, auch selbst schuld, wenn auch sehr unglücklich. Also das kannst du ja auf viele Mannschaften, die enttäuscht haben, münzen. Ist halt so, wenn du nur 3 Spiele hast, ne? Ja. Dann das ist ja genau das.
Am besten erstmal eins der beiden ersten gewinnen, dann bist du nicht ganz so abhängig davon, was im Parallel. Aber gut, bei Deutschland wird viel kritisiert und werden wir jetzt auch, aber ich würde trotzdem sagen, das, was man Deutschland wirklich vorwerfen kann, sind einfach 30 schlechte Minuten gegen Japan und der Rest war zumindest okay bis teilweise sogar gut, auch wenn vorne natürlich trotzdem das große Problem ist, irgendwie kein Knipser, der die vielen Chancen gemacht hat. Also ich glaube, die Statistik war doch immer noch so, den größten XG-Wert der Gruppenphase hatte nun mal Deutschland, die hätten irgendwie 10 Tore laut Statistik machen müssen. Am Ende wurden es, glaube ich, 6 immerhin. Aber ja, vorne fehlt der Knipser, irgendwie die Außenverteidiger-Probleme waren auch schon so ein bisschen zu sehen. Aber du hattest ja auch gemacht, auch oft schon in der Vorschau darauf hingewiesen, von wegen Probleme beim Umschaltspiel des Gegners, dass dann irgendwie der Gegner öfter mal Deutschland überlaufen kann. Und ob das dann Japan war oder selbst wenn selbst Costa Rica 2 Tore gegen dich macht, dann ist es schon schwer, da irgendwie noch was schön zu reden. Und dann sind es doch mehr Kritik übrig als nur diese 30 schlechten Minuten gegen Japan.
Ja, aber am Ende waren sie trotzdem ausschlaggebend, diese Minuten gegen Japan, vor allem nicht mal unbedingt 30, es waren ja wirklich nur die 2 Gegentore, ne? Wo sie ja vogelwild waren, aber bei Spanien war es ja genau das Gleiche. Die haben ja auch nach 1-0-Führung das Spiel gegen Japan aus der Hand gegeben, in so 10 wilden Minuten, wo sie keinerlei Kontrolle hatten. Also es ist verrückte Parallelen gab es da, aber ja, am Endeffekt Deutschland. Ja, das erste Spiel darfst du einfach nicht verlieren. Kumpel von mir, Aule, hat das auch gesagt, im Endeffekt brauchst du deinen dann unentschieden am Anfang. Denn wenn du am Anfang im ersten Spiel, also mindestens unentschieden spielst, hast du am letzten Spieltag immer noch die Chance, durch einen Sieg weiterzukommen. Und das war in jeder Gruppe so. Ja. Selbst wenn du nur diesen einen bescheuerten Punkt holst im ersten Spiel, hast du immer im letzten Spiel die Chance, mit vier Punkten weiterzukommen. Das war bei jeder Mannschaft so. Ja. Klar, du brauchtest manchmal 2-0-Siege und die anderen durften nicht gewinnen. Deswegen sind ja dann Uruguay zum Beispiel oder Deutschland ausgeschieden. Aber du hattest immer noch die sehr wahrscheinliche Chance aufs Weiterkommen, wenn du einfach nur dein erstes Spiel nicht verlierst. Ja. Das Insurance-Unentschieden sozusagen.
Dann hätte Japan jetzt 4 und Deutschland 5, ja.
Und genau deswegen musst du zumindest die Ruhe behalten, in dem Fall als Deutschland, und einfach, selbst wenn es unentschieden, also wenn du dein Gegentor kassierst, nicht den Kopf verlieren, sondern die sammeln, ein bisschen Ruhe behalten, wie Real Madrid zum Beispiel, die nie den Kopf verlieren, wenn sie mal, auch wenn sie schwächer sind, wenn sie wenig den Ball haben, wenn sie hinten reingedrückt sind, aber die verlieren nie den Kopf und behalten immer die Ruhe und wissen, ja, wir beruhigen das Spiel jetzt, lullen den Gegner ein bisschen ein, auch wenn nicht viel geht, und hinten raus können wir dann vielleicht noch zuschlagen. Und diese Kopflosigkeit, die hattest du bei Deutschland, die hattest du bei Spanien, auch wenn es dann ja recht wurscht war, aber und auch bei anderen Mannschaften, und die darfst du dir bei einer WM, wo du nur 3 Spiele hast, einfach nicht erlauben. Ja. Am Anfang. Und wenn es unentschieden steht, dann spielst du halt unentschieden gegen Japan. Das ist kein Beinbruch, aber ein Beinbruch ist einfach immer das erste Spiel verlieren. Nur Argentinien hat da noch die Kurve gekriegt, ne? Aber auch die haben ja den Kopf verloren gegen Saudi-Arabien. Also auch das war ja so, nur dass die eben wenigstens ihr zweites Spiel jeweils gewonnen hatten und die anderen eben nicht.
Ja, ich würde noch bei Deutschland bleiben, wie fatal das eigentlich auch ist, als Zeichen jetzt vor dem nächsten großen Turnier. Ich meine, reden wir ja über eine Heim-EM, da muss ja auch langsam mal ein bisschen dann Euphorie entstehen und du irgendwie merken im Team, da wächst was zusammen, aber irgendwie hast du trotzdem die letzten Jahre so viele Debütanten gehabt. Wir hatten ja auch diese Quizfrage von wegen, wer hat hier erst ein Spiel gehabt, wo ich dachte, Marc Gut hätte vielleicht auch schon mehr als ein Länderspiel bestritten, wo einfach so viel passiert ist in einem Verband, wo dann ein Grindel erst gehen kann, wenn wirklich die Uhr nach Korruption schon geschrien hat und irgendwie jetzt, wer ist es, Neuendorf hat sich von der FIFA vorführen lassen, quasi mit dieser Binde, erstes Jahr und dann doch nicht und bla. Bierhof klingt auch nicht so, als würde der irgendwie was an seiner Position ändern wollen oder irgendwas hinterfragen da, weil auch also alles so in Ordnung, geht weiter so, das war jetzt viel Pech dabei, also weiß nicht, ob man sich für 24, ist ja schon in anderthalb Jahren, ob man da mit so einer Mentalität so viel weiterkommen würde, oder
was denkst du? Ja, man muss ja abwarten. DFB-Präsident Neuendorf will da ja erstmal in Klausur gehen und hat ja quasi Flick und Bierhoff und ich weiß nicht wem noch, oder nur den beiden, hat sie ja zum Rapport bestellt und sie müssen ja dann quasi so einen Vortrag halten, so erklären, was lief schief, woran müssen wir arbeiten, Analyse und dann auch Ausblick auf WM, wie können wir da wieder zurück zu alter Stärke werden oder zumindest wettbewerbsfähiger werden. Also da bin ich mal gespannt und von daher auch ergebnisoffen. Also mich würde es ehrlich gesagt nicht überraschen, wenn sie doch auch aufgrund des öffentlichen Drucks und des medialen Drucks vor allem, dass der Bierhoff vielleicht doch so ein bisschen, will jetzt nicht sagen, Bauernopfer wird, weil ganz ehrlich, die Entlassung wäre durchaus verdient. Wir haben ja beide diesen Kicker-Kommentar gelesen, den ich geteilt hatte. Matthias, der war ja wirklich scharf und schonungslos, aber eben auch sehr, sehr wahr, was da drin stand. Und deswegen, ich würde es nicht ausschließen wollen, dass sie vielleicht doch sagen, an Flick halten wir fest, was ich verstehen kann. Er ist ja trotzdem erst ein Vierteljahr oder so im Amt. Das dauert auch, bis du eine Mannschaft aufbaust. Und es war ja trotzdem sehr, sehr viel Pech dabei. Ne? Wenn Japan da einfach nicht verliert, sind sie ja trotzdem weiter. Mhm. Dann spielen sie jetzt gegen, ich glaube, Marokko. Mhm. Und dann kommst du ins Viertelfinale und keiner meckert so wirklich. Ne? So. Von daher, da war viel Pech dabei. Aber ja, es gab auch viele Sachen, die kritisiert werden müssen, die falsch liefen, die suboptimal angegangen wurden. Und von denen her würde es mich nicht wundern, wenn es da, wie gesagt, alles sich auf Bierhoff dann konzentriert und er doch dann abgesetzt wird oder entlassen wird. Aber abwarten.
Erinnert mich so ein bisschen an 2018. Auch da gab es danach so Krisensitzungen und dann müssen Trainer und Sportdirektor sich präsentieren, was da alles schiefgelaufen ist. Und trotzdem ist dann Löw im Amt geblieben und Bierhoff genauso. Also weiß ich nicht, ob Neuendorf da so die Eier hat, irgendwie den Bierhoff rauszukriegen, weil, wie gesagt, der hat auch so viel die Mannschaft künstlich gemacht und weg vom Fan und irgendwie diese Übervermarktung und die Mannschaft, dieser Name, bla. Irgendwie ist das für mich seit Jahren einfach da eine keine gute Stimmung mehr. Seit 2014 ging es dann meiner Meinung nach eher bergab. Aber gut, ich kriege ja auch nur sehr wenig mit und Mal sehen, ich glaube, haben ja auch alle Beteiligten so mehr oder weniger darauf hingewiesen, dass auch die Nachwuchsarbeit ein bisschen nachgelassen. Also Rüdiger ist so der einzige Top-Innenverteidiger, man hat keine richtigen Außenverteidiger, keinen richtigen.
Wobei er so top mehr bei der WM nicht war, ne? Also er sah da auch häufiger nicht gut aus. Ja. Ja gut, weil Süle ja auch ein ganz ein komischer Kerl ist. Also manchmal weiß er nicht, was in seinem Kopf vorgeht, wahrscheinlich, weil nicht immer ganz so viel vorgeht, zumindest bei Abwehraktionen. Ja, also Rüdiger sah da auch nicht gut aus. Abseits hat Süle aufgehoben, aber er hat es ja auch nicht kommuniziert gegen Japan und alle drei sind ja dann so völlig desinteressiert zurückgetrabt, auch gegen welches Ausgleichstor gegen Costa Rica, auch der komplette Verbund, keinerlei Urgency, sagt man auf Englisch, also diese Notwendigkeit, oh, wir müssen verteidigen, oh, schnell hier zurück und dann bissig sein und in den Zweikämpfen und wach sein und aggressiv sein, das ging ja wirklich, das war ja die komplette Hintermannschaft. Yep. Das einzige Spiel, wo eben all das eigentlich gegeben war, war gegen Spanien und auch da hat der Süle das eine Mal trotzdem gepennt, als Morata das wunderschöne Tor geschossen hat. Also von daher Hintermannschaft Katastrophe und da ist Rüdiger als Abwehrchef natürlich großer Teil davon. Also er war auch nicht so top drauf.
Ja, wir kommen da langsam jetzt zu einem Thema, was dann auch irgendwo entscheidend war für diese ganze Gruppe, was dann eben im Parallelspiel zwischen Spanien und Japan passiert ist. Das war dann der 2-1-Siegtreffer. Da hat uns Max zugeschrieben. Er schreibt, was haltet ihr von den Medien, die jetzt wegen dem zu 99,9% im ausgewesenen Ball von Japan von einem Skandal reden? Ich persönlich finde es peinlich, weil es ja faktisch bewiesen ist, dass der Ball zu 0,1% drin war und fertig. Ein Fakt halt. Meine Meinung dazu, wenn wir jetzt Toleranz bei solchen knappen Entscheidungen zeigen, kann man den VAR gleich lassen, weil dann braucht es genau wegen solch knappen Dingen keine Hilfestellung mehr. Das ist schon mal, finde ich, ziemlich gut zusammengefasst und ist, ja, natürlich sieht das kurios aus. In der einen Perspektive ist der Ball deutlich aus, aber wenn dann die Kamera eben drüber fliegt, dann sieht man, dass da eben, ich würde sogar sagen, 1% vom Ball noch irgendwie über der Linie ist und dann ist es eben noch im Spielfeld, auch wenn das ja, für den einen oder anderen schwer zu verstehen ist mit diesen verschiedenen Perspektiven, dass die Kameraperspektive da leicht verzerrt in dieser Ansicht direkt vom Spiel sah es ja deutlich nach raus aus und ich habe auch gedacht, hä, niemals, aber ja, dann sieht man das, wenn man diese Hilfsmittel hat, dann gibt es da keine große Toleranz, dann ist auch ein Abseits, bei einem Zentimeter ist es dann schon Abseits und kann man dann nicht sagen, ja, okay, komm, wir können ja plus minus 1 Zentimeter und wenn es dann mal 1,1 Zentimeter ist, dann würde wieder gemeckert werden, weil, ach komm, ist doch jetzt nur 0,1 Millimeter, also ja, Max, das finde ich, hat er schon ganz gut zusammengefasst, oder was sagst du?
Ja, wobei faktisch aus war er nicht, weil für faktisch aus hättest du diese Goal-Line-Kamera, die es in der Bundesliga gibt, gebraucht und die gibt es ja nur, in Spanien gibt es sie übrigens ja gar nicht und in der Bundesliga gibt es sie ja, Goal-Line-Technology, aber nur im Tor, nicht an der Torauslinie und wir hatten ja diese Einstellung nicht, denn das wäre ja der faktische Beweis, zumindest anhand dieses Messsystems, dass er vielleicht der Ball noch um ein Müh, um 3%, um 1%, um was auch immer, 3 Millimeter an der Linie war. Wir können es nur erahnen, weil es diese Goal-Line-Technology da nicht gibt.
Ja, aber die FIFA hat es auch noch nachgeliefert.
Ja, aber das war irgendein Bild, das war nicht das Bild, sondern das war nur, sie haben nur aufgezeigt, guck mal, selbst wenn es so aussieht, dass der Ball im Aus ist, so, wenn du es dir von oben ansiehst, kann er noch die Linie geschnitten haben. Das war nur ein Beweisbild, dass in solchen Szenen es durchaus sein kann, dass der Ball nicht komplett im Aus ist. Das war nicht das Bild, das es da gab. Das war nicht diese Szene. Das wurde nur nachgestellt, um den Leuten zu zeigen, die Perspektive matters. So. Also von daher war der nicht faktisch im Aus, sondern wir können nach wie vor nur annehmen, dass er wahrscheinlich mit einem Mühe die Linie noch berührt hat. Wissen tun wir es nicht. Ich bin, um ehrlich zu sein, also ich kann verstehen, warum man da weiterlaufen lässt und wahrscheinlich war er vielleicht mit einem Mühe drauf. Aber wenn ein Ball zu 99% aus ist und zu 1% nicht, wäre ich persönlich Fan davon, auszupfeifen.
Oh, echt? Toleranzgrenze so.
Ja. Und auch 99-1. Also, warum ist denn... Naja, also du verstehst schon, ne? wenn ich da komplett nur Rasen schon drunter sehe und der nicht mit einem klaren Teil an der Linie ist, sondern maximal mit einem Fitzelchen, ohne dass ich es überhaupt weiß, also ich kann es ja noch nach wie vor nur erahnen, dann bin ich dafür, dass man da eher auspfeift, um ehrlich zu sein. Also von daher, ich fände es die richtigere Entscheidung, auszupfeifen. Ich formuliere es mal so. Und dann wäre jetzt Deutschland noch im Turnier. Und ich sage das nicht mit deutscher Brille, sondern da geht's. Das kann jetzt bei Getafe gegen Levante so sein. Oh, ja. Wenn der Ball so da ist und zu 99% im Aus und wir haben keinen Beweis, dass er zu 1% nicht im Aus war. Mhm. Denn wir haben ja keine Goal-Line-Technology. Dann wäre für mich der richtigere Call, da auszupfeifen.
Ja, ich dachte zumindest, dass ja die Bälle, die haben jetzt auch so einen Chip und werden ja in den Plastiktüten aufgeladen via USB und so, dass man dort dann irgendwie durch Sensoren klar ausmachen konnte, ob der Ball noch irgendwie...
Ich glaube, das wird irgendwann kommen, da bin ich mir sicher. Dass das wirklich dann auch, dass du da alles auch messen kannst und so, aber in dem Fall war es nicht der Fall und wie gesagt, für mich der richtigere Call wäre der logischere, so nenne ich es mal, für mich der richtigere, aber grundsätzlich auch der verständlichere, dass du, wenn denn das Ding zu 99% im Aus ist, dann ist das aus und wir hängen uns nicht an dem vermeintlich vielleicht 1% auf, von dem wir nicht mal wissen, ob es stimmt.
Ja, aber dann ist ja wieder also, die Frage, dann sind es immer bei 98%. Ja.
Ich verstehe das schon, ich verstehe auch die Argumentation, ich sage nur aus meiner Sicht, für mich wäre der richtigere Call gewesen, da auf auszuentscheiden, von der Logik her. Das ist ja, wenn da so viel im Aus ist, ja, dann ist der Ball im Aus. Vor allem, weil ich ja, wie gesagt, ich wusste es ja, man weiß es ja faktisch nicht. Anders als bei Goal-Line oder beim Tennis, das ist ja das beste Beispiel, ne? Bei den Aufschlägen, wo du dann wirklich ein Computerbild bekommst und du siehst, oh, das Fitzelchen schneidet das noch. Ja, okay. Bin ich auch kein Fan davon, wenn 99% des Balls draußen ist und 1% nicht, aber zumindest hast du da den faktischen Beweis durch diese Computergrafik.
Und da ist ja wirklich so, dass der Ball dann wirklich noch, der Stoff des Balls den Boden berührt.
Genau. Aber hier können wir es nur erahnen und vermuten, aber wir wissen es nicht und deswegen wäre für mich der bessere Call gewesen, einfach ausgeben, das Ding. Ja. Okay. Aber gut, unglücklich gelaufen für Deutschland.
Unglücklich gelaufen. Wir bleiben mit den Worten beim Thema Schiedsrichter. Das interessiert, glaube ich, auch einiges. Hat auch den Fabi, den Manita, interessiert. Er hat uns geschrieben und gefragt, mich würde interessieren, wie ihr die in meinen Augen katastrophalen Schiri-Leistungen seht. Auch und gerade in Verbindung mit dem Videoschiedsrichter. Bei Argentinien und Portugal wird selbst mit Videoschiedsrichter auf sehr kleinliche Elfmeter entschieden, während bei den Uruguays, zum Beispiel Cavani und auch Serbien, das Handspiel von der Schweiz, teilweise klare Elfmeter gar nicht vom Videoschiedsrichter angesehen wurden. Dazu die ungeahndeten Sportlichkeiten von der Schweiz hier, Schaka greift sich in den Schritt, Kopfstoß, Zakaria und so weiter. Für mich zwei klare rote Karten wegen Unsportlichkeit. Gut, ich glaube jetzt dieses Spiel Schweiz-Serbien kann man teilweise ausklammern, weil dem Schiedsrichter vielleicht nicht bewusst war, was für eine Brisanz-Dramatik in diesem Spiel stand mit Schaka und Shakiri und so weiter. Aber ja, dass nicht alle Schiedsrichter zu überzeugen wissen. Ja, und speziell auch bei Argentinien gab es einen nicht lächerlichen Elfmeter, aber schon auch sehr weich und auch Ronaldo hat sehr viel draus gemacht gegen Uruguay, also das muss man nicht geben. Ich sag aber auch immer bei großen Turnieren von der FIFA, da hast du einfach auch nicht immer nur Top-Schiedsrichter, also da wird auch mal ein Schiedsrichter aus dem Iran pfeifen, nichts gegen den Iran, auch mal aus Südafrika, Team aus Honduras, aus El Salvador, sind überall Schiedsrichter dabei, die dann eben auch zu ihren Einsätzen kommen müssen ja irgendwo, dass sie auch verdient haben und nicht jeder kann so perfekt ausgebildet sein wie der deutsche Schiedsrichter oder vielleicht der englische oder niederländische Schiedsrichter. Da hast du da schon mal teilweise vielleicht Probleme, normal wie bei jeder Weltmeisterschaft. Und das fand ich auch interessant, Almut Schuld hatte das auch so ein bisschen, ist hier das aufgefallen, von wegen, wenn du da so ein Schiedsrichterteam hast, bei irgendeinem Spiel hast du ja viel Schiedsrichter auf dem Platz und dann noch irgendwie drei Videoschiedsrichter oder so. Und dann hast du teilweise da 7 Nationen und dass die eben auch keine einheitliche Sprache haben und dann speziell bei so Detailfragen, wo es dann wirklich drum geht, wie bewegt sich der Arm bei dem Handspiel, ist das Absicht, wo wird sich was vergrößert, dass dann vielleicht auch hier und da sprachlich was auf der Strecke kleben bleibt, kann ich dann irgendwo auch verstehen. Es sollte nicht so sein, dann sollten schon die Teams irgendwo einheitlich, aber ich glaube schon, dass es dazu, wenn du 7 verschiedene Nationen in so einem Team hast, dass es dazu automatisch zu Problemen kommen könnte.
Ja, das sehe ich auch so. Vor allem, weil du als Schiedsrichter-Team ja ein eingespieltes Team bist. In der Bundesliga zum Beispiel pfeifen ja Schiedsrichter-Teams. Aytekin hat immer seine beiden Linienrichter dabei. Das ist immer das gleiche Team. Klar, der VAR variiert dann, aber zumindest das Team, Schiedsrichter, Linienrichter, sind immer das gleiche. Und dann ist es natürlich ein Problem, wenn du sagst, ja, nicht mal das Team ist das gleiche. Ja. Und dann hast du einen Honduraner im VAR, einen Deutschen, einen Iraner und einen Finn. Ja, dann wird es natürlich auch schwierig. Jetzt weißt du, klar, Englisch sprechen alle, sonst wären sie da nicht dabei, aber wie gut ist das Englisch oder wie ist die Handspielregel im Honduras? Legen die das da vielleicht ein bisschen anders aus als die Handspielregel in der Bundesliga? Mhm. Wir haben ja allein das Beispiel Spanien, was da ja für Handspiele gepfiffen werden. Die siehst du in der Bundesliga mittlerweile nicht so. Das ist einfach auch eine andere Herangehensweise und Regelauslegung in Spanien in La Liga bezüglich Handspiel als in der Bundesliga. Dann wundert es mich nicht, wenn du da einen Schiri aus Sri Lanka hast und ein Schiri aus, Ahnung, Italien, dass die dann nicht vielleicht auf einer Höhe sind, dass es ja komische Entscheidungen gibt. Also das sehe ich schon auch als Problem. Mhm. Wobei man natürlich gleichzeitig auch sagen muss, es wäre schöner, wenn Schiedsrichter aus Nationen, die auch ja mit all dem umgehen können, was da im Stadion los ist. Also wie viele Honduraner haben schon vor 50, 60, 70.000 Zuschauern gepfiffen? Mhm. Höchstwahrscheinlich nicht so viele. Oder wie viele Nigerianer oder so. Das wird dann auch schwierig. Andererseits hat auch der Deutsche für mich zwei Fehler gemacht. Mhm. Beim Uruguay-Spiel gegen
Daniel Siebert.
Gegen Ghana. So, das ist Deutschland bester Schiedsrichter, der kennt das, der pfeift Champions League, was auch immer. Und auch der hat nicht glücklich ausgesehen bei zwei Entscheidungen, die ich hätte, wie gesagt, anders gepfiffen. Mhm. Von daher sind wir dann doch wieder beim Thema, alle sind halt nur Menschen und jeder Mensch macht Fehler, egal ob er aus Deutschland kommt, aus Honduras oder aus Polen oder aus Italien und egal ob er es gewohnt ist, vor 100.000 zu pfeifen oder nicht, am Ende des Tages kann jeder Schiri Fehler machen, also Menschen sind halt, ja, fehleranfällig. Da gibt es, glaube ich, nicht so die Optimallösung. Ne?
Ja, und wenn du eben eingespieltes Team bist, dich kennst, auch so im zwischenmenschlichen Bereich, das gut funktioniert, du einfach schon jahrelange Erfahrung zusammen hast, dann ist das Fehlerpotenzial wesentlich geringer, wie wenn du ja gerade erst den slowenischen Kollegen oder den aus Peru kennengelernt hast. Oder
was, da gehe ich mit. Nee, da gehe ich mit, ja.
Okay. Wollen wir uns mal den Turnierbaum anschauen oder erst noch Spanien abarbeiten? Erst noch Spanien oder die Gruppenphase, was wir da so
zu sagen? Ja, genau, würde ich auch sagen. Wir haben über die Deutschen gesprochen. Dann rappen wir die Gruppenphase ab und lästern ein bisschen über die Spanier. Oder weiß ich nicht, ob lästern, vielleicht lästerst du. Es ging vielversprechend los, ja, aber ganz ehrlich, ich kenne ja meine Spanier. Dass es nicht so weitergehen würde, das war mir so klar, weil sie bei ihrem 7-0 ja so ihr Pulver verschossen haben, das ist ja so untypisch, weil sie sich ja immer schwer tun, Tore zu schießen grundsätzlich.
Und ich sage immer, die haben keine Torjäger.
Da hat ja alles funktioniert und man weiß ja, es geht ja nicht so weiter. Ja. Und es ging genauso nicht so weiter. Aber dass er dann einen Punkt aus den letzten zwei Spielen nur holen, das hätte ich dann auch nicht gedacht. Aber irgendwie, es passt zu Luis Enriques Spanien. Die sind halt auch ein bisschen wankelmütig. Ja. Und auf ein Superspiel folgt dann auch ein Spiel, in dem sie viel verballern oder sich blöd anstellen oder ein blödes Gegentor kassieren. Also es passt auch typisch zu La Roja.
Ja. Es ist wie immer, er hat seine Truppe und irgendwie manchmal ist es diese Ketchup-Flasche, wo alles rauskommt und manchmal kommt halt irgendwie die Schütteln und versucht ein bisschen, dann kommt halt irgendwie fast nichts raus oder es ist ein bisschen zu locker und ja, vielleicht auch ein bisschen dann schon ausgeruht, zu viel rotiert, dass dann irgendwie, was weiß ich, Leistungsträger schon wieder raus durften oder Pausen bekommen haben. Es ist weiter eine interessante, launige Mannschaft. Ich finde spannend, dass auch Morata trotzdem noch dann Bock hat, wenn er eingewechselt wird und irgendwie knipst und so weiter. Also das gegen Costa Rica war irgendwo sensationell. Auch wenn Deutschland im Endeffekt, glaube ich, mehr Abschlüsse aufs Tor hatte gegen Japan als Spanien gegen Costa Rica. Aber gut, sie sind trotzdem weitergekommen. Und ja, gegen Japan hat dann natürlich auch ein bisschen vielleicht die Motivation gefehlt. Und sie wussten ja, sie waren so gut wie durch. Deutschland wird jetzt nicht noch diese 6 Tore parallel gegen Costa Rica machen. Dann wäre auch Spanien. Zwischendurch gab es noch diese, ich glaube, 5 oder 10 Minuten, wo beide Deutschland und Spanien außen waren, ja. Aber
Da saß ich übrigens geschockt auf dem Sofa. Ne? Wirklich, die Kinnlade unten den Mund offen, ich konnte es nicht fassen. Dann wurde ja bei Magenta kurz, glaube ich, oder vielleicht auch im ZDF oder ARD, die Live-Tabelle eingeblendet und da steht da Japan 1, Costa Rica 2, Spanien 3, Deutschland 4. Ich konnte es nicht fassen und ich musste an die, was war das, WM 2010 oder 2014, welche war die, wo Uruguay und Costa Rica weitergekommen sind und Italien und England ausgeschieden sind. Ich meine, das war die WM 2010 oder was? Doch, 2014. Ja. 2014, glaube ich, war es. Ich meine in Südamerika. Als Suarez Chiellini gebissen hat. So, das sind ja auch England und Italien als die großen Favoriten und Uruguay war, ja, kann so ein unbequemer Gegner sein, aber eigentlich scheiden sie aus und Costa Rica war ja absolutes No-Name und da hat ja Costa Rica sogar die Gruppe gewonnen und daran musste ich denken, dass zwei so Schwergewichte in der Gruppenphase ausscheiden. Boah, also ich habe wirklich gezittert und gebangt und war fassungslos. Immerhin hat Spanien dann die Kurve bekommen, aber auch ohne eigenes Zutun. Aber ja, daran musste ich denken, das war wirklich historisch, diese 5 Minuten. Und ja, super GAU immerhin verhindert aus spanischer Sicht. Aber viel blöder kannst du dich auch nie anstellen. Ne? Also ich glaube, im Nachhinein nehmen sie es natürlich gerne an, denn es hat ja große Vorteile. Hast du den Turnierbaum mal durchgetippt oder gesehen, wie er sich jetzt entwickelt hat. Sie sind auf die andere Seite gesprungen, wo nicht Argentinien und Brasilien warten. Also sie hätten ja gegen Brasilien im Viertelfinale gespielt, wenn sie Erste geworden sind. Jetzt vermeiden sie Brasilien und Argentinien komplett, können erst im Finale auf einen der beiden Mitfavoriten treffen oder Topfavoriten. Sind jetzt auf der Seite mit England und Frankreich, klar, das sind auch zwei Schwergewichte. Frankreich ist ein Topland, aber zumindest vielleicht nicht ganz so knackig. Sie haben jetzt nur Marokko statt Kroatien. Jetzt hat Marokko natürlich die Gruppe gewonnen, aber Kroatien Vize-Weltmeister und dieses verrückte 3:3 am Ende 5:3 bei der Euro, das hat man ja auch noch im Hinterkopf. Da ist Kroatien ja immer alles zuzutrauen. Von daher, glaube ich, sind sie nicht traurig, dass sie Kroatien aus dem Weg gehen. Und sie haben einen Tag auch noch mehr Pause. Sie spielen erst, ich meine, Dienstag statt Montag. Ja, stimmt. Also es hat ja eigentlich auf dem Papier nur Vorteile, dass du Zweiter geworden bist. Und ich glaube, das war hinten raus schon ein bisschen im Hinterkopf, auch wenn sie nicht geplant hatten zu verlieren. Ja. Aber ich glaube, es war im Hinterkopf.
Ja, ich glaube, da gab's ja auch so ein Zitat von Luis Enrique, was dann umging, von wegen, dass man das ein bisschen drauf angelegt hat. Das war dann schon sehr stark zusammengefasst und eigentlich hatte das natürlich nicht groß mit reingerechnet, weil sie wollten Erster werden. Aber ja, wie du schon sagst, so richtig unglücklich ist man jetzt, glaube ich, auch nicht. Auch wenn Marokko geiles Turnier spielt. Also sehe ich Hakimi und Co. Sogar in der Serie macht mal ein Tor. Geile Truppe irgendwie da unterwegs. Und dass die dann Erster werden, ja, auch das ist, glaube ich, bisher auch eine der größten Überraschungen vor Kroatien, Belgien, Kanada. Da mal schauen, was das
ist. Aber wir sind uns einig, unterm Strich hat Spanien, auch wenn sie dann doch zittern mussten, es ja, finde ich, schon hochverdient gehabt, weiterzukommen. Also ein Ausscheiden wär extrem unverdient gewesen. Klar, Costa Rica so im Null, das ist das eine. Aber ich fand es ja auch gegen Deutschland gut im Spiel, haben sehr gut dagegen gehalten. Ich fand sie die bessere, aktivere Mannschaft. Mich hat das schon durchaus beeindruckt, wie sie vor allem in der ersten Halbzeit gegen Deutschland gespielt haben, mit ihrem Positionsspiel. Jeder hat den Ball gefordert, aktiv gespielt. Deutschland war ja eher so Underdog-mäßig, ne? Wir warten ab und pressen im Mittelfeld und versuchen dann umzuschalten. Und Spanien hat seinen Fußball gespielt. Also die erste Halbzeit fand ich wirklich durchaus beeindruckend, auch wenn es natürlich noch mit 0-0 in die Kabinen ging und sie so die super Chancen nicht wirklich hatten, aber einfach wie sie gespielt haben, das fand ich schon sehr, sehr gut. Und eher so wie eine Clubmannschaft, wie eine eingespielte Truppe, die einen klaren Plan hat. Also da fand ich es ja schon gut. Mit dem 1-1 konnten sie dann auch leben.
Der Barca-Block funktioniert besser als der Bayern-Block.
Ja, absolut. Wobei, gut, du siehst halt trotzdem Gavi und Pedri auch bei, natürlich bei Spanien an, dass sie trotzdem einfach noch Teenager sind und ne, 18, 19, 20-Jährige sind. Da kannst du ja nicht erwarten, dass sie in jedem Spiel alles wegbossen wie Kroos, Modric oder Iniesta. Nee, oder Iniesta, Xavi in ihrer Prime, ne, die jedes Spiel dominieren und die erhaben sind über allem und keinen Fehler machen. Trotzdem sind das noch Kinder, sind das noch Teenager. Das siehst du denen schon auch noch an. Aber trotzdem, unterm Strich bleibt verdientes Weiterkommen, wenn auch zitterig. Denn auch gegen Japan, das waren wilde 10 Minuten, aber davor und danach hattest du das Spiel eigentlich immer im Griff. Das war ja auch paradox, dass du so ein Spiel so aus der Hand gibst. Und im Endeffekt werden sie dann wegen 10 Minuten fast schon ausgeschieden aus dem Turnier. Ne? Wenn Deutschland da einfach ihr 8-0 oder was geholt hätte oder 7-0. Und das wäre unverdient gewesen. Von daher zittrig ja und wankelmütig ja, aber hochverdientes.
Wie bei der letzten EM, da war auch nicht immer mega souverän, aber irgendwie ist man immer noch in der Verlängerung da notfalls irgendwie durchgekommen. Also das gehört auch ein bisschen dazu, das Leiden, das Drama und ja, notfalls noch ein gutes Händchen, ob dann Dani Olmo irgendwie einen auspackt oder Ferran Torres jetzt auch schon seine 2 Tore wie Morata. Kann schon weit gehen. Marokko schwierig, danach kämen Portugal und Schweiz an der Sieger dadurch. Ich hatte jetzt Portugal nicht so stark gehabt. Gut, die haben ihre 6 Punkte, aber wie gesagt, so richtig überzeugt haben sie mich nicht, aber haben halt einfach die Tore gemacht und dann irgendwie noch den Elfmeter bekommen. Alles gut. Fangen wir vielleicht Achtelfinale. Jetzt ist so eine halbe Stunde vor Anstoß. Niederlande, USA und dann später noch Argentinien, Australien. Wie sieht denn das Viertelfinale aus? Niederlande, Argentinien, hä?
Ja. Ja, safe. Wobei ich bei Talk und Tipps getippt hatte, ich könnte mir gut vorstellen, dass es in die Verlängerung geht bei Niederlande, USA. Weil die USA ja so bissig war. Ich glaube, erst 2 Gegentore kassiert, schwer zu schlagen, kein Spiel verloren. Also, und die Niederlande hat mich sportlich nicht überzeugt. Die tun sich auch schwer spielerisch.
Außer Gakpo.
Gakpo, ja, klar. Aber ansonsten kommt da auch wenig Ideen, wenig Tempo drin. Sie haben mich nicht überzeugt, sie haben das Soll erfüllt, Gruppe gewonnen, klar, alles gut, aber auch eine sehr, sehr leichte Gruppe.
Ja, ja.
Aber ich kann mir vorstellen, dass es hier 0-0 oder 1-1 nach 90 Minuten heißt und dann wird gezittert in Holland, aber unterm Strich sollten sie sich schon durchsetzen, weil sie besseren Einzelspieler haben. Argentinien, Australien, sollte eigentlich eine klare Nummer werden. Also natürlich mal 2-0 Argentinien, sag ich mal. Mhm. Dienst nach Vorschrift 2-0. Messi soll eins machen, passt weiter.
Ja, ich glaube, so ein Gegentor habe ich doch hier und da nochmal. Einfach nur für die Stimmung in Australien. Das sieht man dann schon auch bei der WM, dass es dann doch einige Länder gibt, wo es richtig abgeht. Natürlich sind das die Südamerikaner primär und auch was die Mexikaner wieder gezaubert haben im Stadion. Aber ich glaube, auch in Australien ist schon durchaus WM-Euphorie ausgebrochen, was ja hier in Europa, speziell Deutschland oder so, noch ein bisschen anders ist. Aber gut. Was haben wir dann noch? Komm mal, Japan, Kroatien und Brasilien, Südkorea. Auch nett. Kroatien ist schon auch gefühlt ein bisschen über den Zenit oder alt, aber irgendwie tragen sich die alten Herren doch noch irgendwie weiter, sind ja auch beim Thema Umbruch weiter, aber allein da, Japan und Südkorea sind ja jetzt schon irgendwo fast ein bisschen die Sieger der Herzen, was die kämpfen, was die beißen, irgendwie auch aus wenig vielleicht viel machen, aber irgendwie dann immer noch auch mitleiden und dann liegen die teilweise mit Tränen auf dem Platz. Ich glaube, bei Südkorea war das nach dem Portugal-Spiel, wie was da alles von ihnen abgefallen ist, dass die es noch geschafft haben, da weiterzukommen. Also sensationelles Turnier, was die spielen. Würde ich mir die eine oder andere Überraschung wünschen, könnte für Japan weit gehen, aber Brasilien ist halt, die haben jetzt auch wieder alle komplett durchrotiert, 9 Startelf-Änderungen zuletzt. Da werden jetzt einfach auch wieder, egal ob Neymar fit ist oder nicht, wird das, glaube ich, wieder ganz großer Fußball werden.
Ja, also Südkorea traue ich gegen Brasilien tatsächlich nichts zu. Die hatten schon Glück, dass sie sich da durchsetzen in der Gruppe. Das war auch gar nicht so verdient. Klar, sie geben 130%, aber das war schon glücklich, fand ich. Wie gesagt, wenn es da den Elfmeter für Uruguay gibt, dann sind sie raus. Von daher, Brasilien kommt da klar weiter für mich. Japan, Kroatien sehe ich ein bisschen auf Augenhöhe. Die Japaner machen halt aus wenig viel, ne? Ja. Also nochmal, 10 Minuten Deutschland, 10 Minuten gegen Spanien hat ja im Endeffekt gereicht. Ja. Kroatien sollte trotzdem zu abgezockt sein, um sich das zu nehmen. Aber ich könnte mir auch hier vorstellen, dass es länger dauert. Also mehr als 90 Minuten, das Kroatien hier braucht, weil Japan wird beflügelt sein und 170% geben. Ja. Und das kann schon tricky sein für die Kroaten, aber am Ende sollte sich die Erfahrung und Abgezocktheit von Modric und Co., glaube ich, durchsetzen und sei es in der Verlängerung.
Mhm. Anderer Turnierbaum haben wir England gegen Senegal und Frankreich gegen Polen. Oh, Polen kann irgendwie keine Tore machen, auch wenn Lewandowski sein eines Ding hat. Und bei Frankreich wurde auch viel durchrotiert, also dann kommen die bestimmt weiter. England, Senegal müsste eigentlich auch England, aber weiß nicht, Senegal, wie gesagt, ohne Mané, die können halt auch gegen einfache Gruppe, mehr oder weniger. Aber nicht da noch überraschen.
Aber das wäre ein Monster-Upset, wenn England an Senegal scheitert. Also klar, Senegal hat grundsätzlich was im Tank, die können was reißen, aber England ist ja schon so souverän, hat auch auf der Bank so viele Spieler, die noch den Unterschied machen können. Wenn es nicht läuft, bringst du einfach Rashford. Grealish und Rashford, ne? Das sind ja dann schon, oder Foden, ne? Das sind allein die drei im Sturm. Du hast ja da Gamechanger ohne Ende. Ja, also das wäre schon mega upset, wenn England sich nicht durchsetzen will. Es kann vielleicht knapp werden, wahrscheinlich kriegen sie ein Gegentor, kann ich mir auch gut vorstellen. Also irgendwie so ein 2-1 England tippe ich. Also jetzt kein klarer Sieg und enges Spiel und so, aber sie haben mehr Klasse. Ja. Deswegen England tippe ich da 2-1, sage ich jetzt mal. Polen traue ich gar nichts zu. Nee. Die waren so schwach, die hatten so viel Dusel. Verlieren 0-2, mauern nur, hoffen nur, dass sie keine gelben Karten kassieren und vor allem, dass Mexiko das eine Tor nicht schießt oder Argentinien. Und beide hatten ja Monsterchancen auf ihr Tor zu machen und dann wären sie raus. Also es war ja abgrundtief, was Polen da geliefert hat. Lewandowski verloren in dieser Mannschaft. Jeder andere Stürmer der Welt wäre es auch, egal ob da Mbappé oder Haaland stehen würden, die hätten ja alle keinen Auftrag, weil die Mannschaft ja so, also nur defensiv destruktiv und da, nach vorne geht nichts. Ja. Hoffen und beten und irgendwie der liebe Gott. Ja, es hat zum Achtelfinale gereicht, aber gegen Frankreich sollte das klar Endstation sein für Polen.
Ja, und heißt dann fürs Finale, es ist möglich, Brasilien gegen Frankreich, es wäre auch Argentinien gegen Portugal möglich und die FIFA scheint ja, wie gesagt, speziell bei Portugal und Argentinien hier öfter mal doch ein Auge zuzudrücken, wenn es irgendeine knifflige Entscheidung im Strafraum gibt für Messi, für Ronaldo. Ja, was? Ich glaube, du hattest auch schon gesagt, Brasilien, Frankreich wäre so Finaltipp, oder war es bei mir zumindest?
Ja, also ich habe Halbfinale Argentinien, Brasilien schon gehabt in unserer Vorschau und auch bei Talk und Tipps. Boah, den Turnierbaum durchgetippt und das ist 50-50-Game. Also klar, wünsche ich mir Argentinien wegen Messi da im Finale, aber Stand jetzt sagt der Kopf eher Brasilien von dem, was ich gesehen habe. Ja. Von daher, und auf der anderen Seite sollte Frankreich eigentlich die beste Mannschaft sein, die auch Dembélé top drauf, Mbappé, Giroud trifft, Griezmann im Mittelfeld finde ich auch nicht schlecht, weil der so schön nach hinten arbeitet und kämpft, der haut sich ja da rein. In der Abwehr hast du brutale brutale Verteidigung. Du könntest ja 4 Abwehr einstellen, 4 verschiedene, und alle wären Stammspieler bei anderen Mannschaften, so ungefähr. Ne?
Aber, ja.
Also eine tolle Mannschaft, die, finde ich, auch guten Fußball spielt, und das ist ja fast die Überraschung unter Deschamps. Von daher sollte Frankreich da sehr weit kommen. Mhm. Also Frankreich-England wäre ja ein mögliches Viertelfinale, da sehe ich dann Frankreich vorne zum Beispiel. Und auch gegen Spanien. Kann ja sein, ne? Halbfinale Frankreich-Spanien wäre dann so mein Wunsch, ja, Halbfinale, und das vielleicht auch gar nicht unwahrscheinlichste Halbfinale, sollte Spanien sich hier nicht gegen Marokko blamieren. Mhm. Aber auch da, wenn Mbappé hier dem Pau Torres und Rodri oder Eric Garcia entwischt, wer auch immer da spielt, da wird es mir düster vor den Augen. Ne? Also da glaube ich, da wird Spanien sehr, sehr schwer haben.
Ja, ja.
Also Brasilien, Frankreich stand jetzt so Bauchgefühl, und Wunschgefühl ist Argentinien, Spanien natürlich das Finale, aber bin ich mir nicht ganz sicher, ob beide die sportliche Klasse hinten wie vorne und im Mittelfeld haben.
Da hast du jetzt 3 Nationen angesprochen mit 3 Topstars, wo uns Simon Gessner noch eine Frage gestellt hat. Er schreibt, nun läuft es für alle 3 Offensivstars von PSG, also Messi, Mbappé, Neymar, recht gut bisher bei der WM. Glaubt ihr, das gibt ihnen einen Schub für die restliche Saison? Oder genau das Gegenteil, da sie dann körperlich angeschlagen sind, eventuell auch Konflikte entstehen, da alle 3 bei der WM noch aufeinandertreffen können? Oh, interessante Frage. Also ich glaube, so die Mega-Einheit im Verein sind die nicht. Die sind eher so eine Zweck-WG und die funktionieren. Und die ballern alles kurz und klein in der Hinrunde, lassen dann halt in der Rückrunde hier und da ein bisschen dann mal federn. Oder dann kommen doch ein bisschen die Trainingslustlosigkeit dazu, weil sie denken, ja, es läuft doch, was müssen wir jetzt noch mehr machen? Und wenn jetzt hier noch ein bisschen, Argentinien-Frankreich-Finale oder Brasilien-Frankreich im Finale, könnte das nochmal zu mehr Konflikten entstehen, weil alle 3 ehrgeizig sind und das Ding unbedingt holen wollen. Für den einen ist die letzte Chance. Ich weiß gar nicht, ob jetzt Neymar auch rechtzeitig fit wird. Ich würde eher sagen, dass es eher negative Auswirkungen haben könnte, aber es ist ja natürlich auch ein bisschen Wunschdenken dabei, weil ich einfach PSG nicht mag.
Also grundsätzlich für Ligue 1 ist es ja eh wurscht, ob die sich verstehen oder nicht. Die hauen ja alles weg. Also auch mit 60-70% Einsatz gewinnen sie da 5-2 gegen Dijon und Valenciennes und wie sie alle heißen. Egal, ob sie sich verstehen oder nicht, weil sie einfach zu viel Klasse haben. Also von daher ist es dafür eh wurscht. Und die Champions League ist ja so weit weg. Sie spielen, glaube ich, gegen Bayern, ne?
Ja,
wenn ich mich täusche. Wann ist das? Ende Februar. Also bis dahin hast du die Müdigkeit raus und bis dahin hast du auch mögliche WM, möglichen WM-Ärger verdaut und vergessen.
Und trotzdem sind die vielleicht erst Mitte, Ende Januar zurück und dann ist es 2-3 Wochen später. Ja.
Aber ich sehe da, also die sind da nicht weder harmonischer noch disharmonischer, als es jetzt sind. Das ist keine so eingeschworene Truppe, deswegen völlig egal, wie weit die da kommen. Wurde so oder so schwer in der Champions League, weil es einfach eine komische Mannschaft ist. Zu viele Egos ist halt auch nicht immer zuträglich. Ne? Das ist ein Mannschaftssport.
Die spielen nur fürs Geld und nicht für den Verein. Aber bla bla, das will jetzt nicht. PSG Rage gab es auch im 24-Stunden-Stream. Weiß nicht wo genau, dann müsst ihr nochmal alle 24 Stunden durchschauen. Und Super League und viele, viele andere, das kann ich euch nochmal empfehlen. Hast du noch was zur WM so rein generell oder was dir sonst so aufgefallen ist oder
Eindrücke? Nee, ich freue mich jetzt aufs Achtelfinale. Ich hätte einen Tag Pause gebrauchen können, um ehrlich zu sein, oder 2. Das war sehr viel Drama und sehr viel Gruppenphasenfußball. Finde ich ein bisschen bescheuert, dass es hier direkt am Samstag jetzt ohne Pause weitergeht.
Das ist halt der
Kalender. Ja, aber so ist das halt, ne?
So ist das halt. So, haben wir zum Abschluss jetzt nur noch ein Thema. Alle Jahre wieder ist ja hier so Anfang Dezember Spotify Wrapped. Und da haben uns natürlich großes Gracias, wie immer, viele, viele von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen geschrieben, wie es bei ihnen so ausschaut. Und da sind natürlich auch ein paar, oder wo so die Top 5 Podcasts immer vorkommen. Und das ist zum Beispiel beim David Trösch der Fall, dass wir da Fünfter sind, beim Nemofly auch. Top 5 ist Top 5 gegen Konkurrenz von den Großbros und so weiter. Bei Anna waren wir 4. Beim Paul Scrimes, kennst du ja auch aus dem Tippspiel, da sind wir 2. hinter den Großbrüdern. Maurice hat uns geschrieben, auch da sind wir 2. hinter 50+2. Das Bild habe ich öfter gesehen von 50+2, dem Podcast. Julian sind wir 2. und dann gibt es noch 3 erste Plätze. Mixel, unser Kumpel, da war ja letztes Jahr, glaube ich, noch, dass wir gesagt haben, hey Kollege, nicht mehr hier gemischtes Hack ständig hören, da sind wir als Erster vorgemischt.
So schaut's aus.
Louis Scholl sind wir 1., aber der hat nur 1400 Minuten rum. Dann gibt es noch Fabi Manita, vorhin die Frage gestellt, sind wir Erste mit 2.000 genau 1300 Minuten. Aber Mixel hat 2343 Minuten Tiki-Taka gehört. Also wenn ihr da noch mehr bieten könnt, gerne den Screenshot her, weil das ist schon eine stabile Ansicht. Ich glaube, nicht mal ich habe dir so oft so lange zugehört. Ich schalte dann öfter mal ab und denke mir, ah ja, lass den mal reden. Jetzt bewegt sich der Mund nicht mehr, jetzt rede ich wieder mit.
Das glaube ich nämlich auch, ja. Nee, also großes Gracias, sehr, sehr cool. Schickt uns da gerne die Screenshots, verlinkt uns, sei es auf Insta oder auf Twitter. Da freue ich mich echt sehr drauf. Also bin ich auch ein bisschen überrascht. Vor allem, wenn du da siehst, welche Konkurrenz es da gibt. Ne? Die ganz großen Podcaster, teilweise gemischtes Hack und so, die haben ja fast 1 Million Publikum, würde ich jetzt sagen. Dass wir allein da irgendwo in der Nähe sind, in den Top 5, ist Wahnsinn. Und großes Dankeschön dafür. Ziehe ich wirklich den Hut vor. Sehr, sehr geile Sache. Freut uns natürlich sehr, dass wir dann so gut ankommen, dass wir da in irgendwelchen Rankings in den Top 5 sind. Also sehr, sehr coole Sache. Hört uns gerne weiterhin. Und ja, wir freuen uns.
Muss jetzt noch mich fragen, wie denn mein Spotify-Wrapped aussieht.
Ich bin ja jetzt quasi
ein Jahr ohne.
Brauche ich ja nicht. Das ist ja genau das. Ich weiß ja, dass du deinen komischen Boykott da machst, warum auch immer. Aus fadenscheinigen Gründen, aus falschen Gründen.
Es gab genügend Gründe vorher und dann hat einfach die Barca-Sache noch das fast zum Überlaufen gebracht, weil Tidal zum Beispiel, die andere App, die ich jetzt nutze, die bezahlt die Künstler ein bisschen fairer oder irgendwie 10-mal das Zehnfache, auch wenn da nur ein halber Cent oder so bei rumkommt. Da gibt es Songtexte drin, mag ich irgendwie sehr. Mein einziger Verzicht, also das Leben ohne Spotify funktioniert, das ist ganz gut. Mein einziger Verzicht, den ich habe, ist, dass ich keinen Böhmermann-Podcast mehr hören kann, weil ist, glaube ich, nur bei Spotify, wohingegen Groß ja überall läuft und Co. Aber es funktioniert. Ich bin nicht so traurig, aber gut. ansonsten war auch einiges los, wenn wir schon nochmal Dank an Patrons schicken. Ich hatte einiges an Post verschickt an Sven, Jonas, Berkan, Säge haben unter anderem zuletzt Tassen bekommen. Dann gab es auch noch endlich die Athletikbücher, habe ich verschickt an Hector, Ertan und Daniel. Da gab es ja das Gewinnspiel, Auslosung auf Social Media, habt ihr ja alle mitbekommen. Also da haben viele mitgemacht. Vielen, vielen Dank nochmal. Und ja, wir schauen jetzt nochmal, Alex, was wir so die nächsten Tage, Wochen haben zwecks Aufnahme, ob wir so nach dem WM-Finale aufnehmen, dann soll es vor Weihnachten noch eine Patreon-Exklusivfolge geben mit eben, wie angekündigt, unseren Lieblingsstadien, Lieblingsstätten und was man da alles so ranken kann mit irgendwie Stimmung und Optik und was weiß ich. Da wird es noch was geben, nur dass ihr es schon mal gehört habt.
Oder genau.
Was fällt dir noch zu ein?
Genau, da gibt es eine Sonderfolge für unsere Patreons mal wieder. Wird auch Zeit, indem wir, spanische Stadien und Städte ranken wollen. Das glaube ich, da freue ich mich sehr drauf. Das wird, glaube ich, eine sehr, sehr interessante, sehr spannende, kulturell angehauchte Folge. Also da könnt ihr euch schon mal freuen. Wann die rauskommt, werden wir dann noch kundtun, aber irgendwann so Mitte, Ende Dezember vielleicht unterm Weihnachtsbaum liegt das Ding, vielleicht kommt es vorher, je nachdem, was die Spanier auch bei der WM so machen, wie weit sie kommen, was es da zu besprechen gibt. Je nachdem, wie glühweinselig du so bist, ob du jeden Tag auf dem Weihnachtsmarkt hier, Christkindlesmarkt in Nürnberg bist und Zeit hast oder eben nicht. Ja. Aber da erwartet euch was, genau. Diejenigen, die jetzt Sticker, Tassen etc. bekommen haben, wie immer der Aufruf, taggt uns gerne auf Insta oder auf Twitter, macht ein Foto davon, haut es in eure Story oder als Post und taggt uns da, damit wir das auch vervielfältigen können. Hat der Berghahn schon gemacht, guter Mann. Dass wir da auch retweeten und reteilen und wie man das reposten nennt, machen können. Ansonsten natürlich der Hinweis an alle, wenn ihr Bock habt auf Merch oder einfach Bock habt, uns zu unterstützen, zu supporten, Teil der Community werden wollt, Discord-Zugang, bisschen quatschen mit den Jungs, mit den anderen Supportern. Patreon.com/TikiTaka-Podcast ist unser Kanal auf Patreon, wo ihr uns supporten könnt, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten, freue ich mich jetzt auf Achtelfinale der WM. Ich hoffe, es gibt nicht allzu viel Herzschmerz aus argentinisch und spanischer Sicht für mich. Wem drückst du die Daumen außer den Spaniern? Oder nicht mal den Spaniern? Ist dir das zu viel Barca bei Spanien? Wie ist das?
So viele Spanier hat der Real eh nicht. Von dem her passt das schon, aber der bessere Fußball soll gewinnen und ich glaube, da sind Brasilien und Frankreich aktuell am weitesten vor und von dem her würde ich mich freuen, von denen noch mehr zu sehen, aber an sich ist mir das wurscht. Ja. Zum Abschluss, Leute, es gibt nur noch in Spanien um den 21. Dezember rum Copa del Rey und dann am 29. und 30. Dezember wird schon wieder in La Liga gespielt. Da spätestens hört ihr dann wieder was. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören, dass ihr uns aushaltet und dann bis zum nächsten Mal. Hala Madrid, hasta la próxima. Ciao, ciao.
Servus.